Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute Irmgard Lupini über die artige Kunst, Joe Louis, Rocky Marciano und die klassische Ära des amerikanischen Boxkampfs von A.J. Liebling, Herr Falschgold über den neuen Roman von Neal Stephenson, Reem D. und zunächst rezensiert Irmgard Lupini John Ronson, The Psychopath Test.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
John Ronson, The Psychopath Test, A Journey to the Madness Industry. Die Welt ist ein Irrenhaus. Wir leben in einer kranken Gesellschaft. Die meisten meiner Lohnarbeitskollegen sind nicht zurechnungsfähig. Dies sind Allgemeinplätze, von denen alle überzeugt sind. Seien es der gemeine Stammtisch, die Muttis auf den Spielplätzen, politische Parteien und meine Freundinnen, nüchtern oder betrunken. Wahn wird ganzen Bevölkerungsgruppen unterstellt. Fast jede in meinem Bekanntenkreis hat sich einer Psychotherapie unterzogen. John Ronson ist ein investigativer Journalist, Dokumentarfilmer und Radiomoderator, dessen Spezialgebiete Weltverschwörung, Wahn und paranormale Erscheinungen sind. Sein bekanntestes Werk ist dank der Hollywood-Verfilmung mit George Clooney und Ewan McGregor das nonfiktionale The Man Who Stares at Goats, zu Deutsch Männer, die auf Ziegen starren. Mitte dieses Jahres erschien, vorerst nur auf Englisch, sein neues Buch The Psychopath Test im Untertitel A Journey to the Madness Industry. John Ronson schreibt nicht als objektiv beobachtender Journalist, der angeblich wertungsfrei seine Erkenntnisse einem wissbegierigen Bildungsbürgertum mitteilt. Er ist vielmehr der Protagonist seiner Reportagen, der sich häufig als unwissend geriert und damit bei den anderen Vertrauen erwirkt. Als Journalist mit gutem Ruf wird er von einer Neurologin kontaktiert. Sie hat, wie einige ihrer Kollegen auch, ein mysteriöses Buch erhalten, äußerst aufwendig gestaltet und mit rätselhaftem Inhalt. Auf dem Einband ist eine Zeichnung Eschers, der Titel Being or Nothingness. Einige Seiten sind leer, einige enthalten Sätze, an einer Stelle ist ein Teil des Blattes herausgeschnitten. Einige der Empfänger rätseln in Foren und auf Facebook über Sinn und Autorenschaft. John Ronson wird also gebeten herauszufinden, wer hinter diesen Büchern steckt, um die Botschaft des Buches entziffern zu können, deren Urheberschaft unter anderem bei obskuren christlichen Gruppen vermutet wird. In einem hübschen Twist verweist die Geschichte auf Douglas Hofstetter, der mit seinen Untersuchungen zu menschlicher Intelligenz und Erkenntnis stets vor zu großer Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen warnt. Ronson löst das Rätsel um die Urheberschaft. Es handelt sich um einen Psychologen, der nach Hofstetters Aussage ganz einfach ein Crackpot, also ein Irrer ist. Dieser Gedanke erscheint Ronson faszinierend. Wie groß der Einfluss eines Irren, des Buchautors, auf das Leben anderer war, die seinen Wahn nicht erkannten. Wie groß ist also der Einfluss von psychisch Kranken auf die Welt? Ist etwas dran an der These von den Psychopathen in Nadelstreifen? Dabei bedient sich John Ronson unterschiedlichster Quellen und er tut dies äußerst unvoreingenommen. So scheut er sich nicht, mit Mitgliedern von Scientology Kontakt aufzunehmen, auch wenn er als rationaler Vernunftsmensch, für den er sich meist hält, dieser religiösen Organisation und ihren Lehren zutiefst misstrauisch gegenübersteht. Diese Offenheit gegenüber journalistischen Quellen ermöglichen ihm Kontakte und Einsichten, die hierzulande eher selten zu finden sind, wo zwar mit objektivem Gestus, aber aus einem starren Werte- und Vorurteilssystem heraus Ereignisse und Personen eingeordnet werden und ein Großteil von John Ronsons Quellen von vornherein abgelehnt würde. Ausgangspunkt für diesen Kontakt war der mir bisher nicht bekannte Konflikt zwischen Scientology und Psychologie, die von Scientology als unwissenschaftliche Scharlatanerie nicht nur abgetan, sondern regelrecht bekämpft wird. In einigen Kampagnen gelang es Scientology gar, dies für einige im Rampenlicht stehende Psychologen zu beweisen. Zurückzuführen ist dieser Konflikt auf eine Behandlung des Scientology-Gründers Hubbard, der Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre behandelt wurde. Einige der Behandlungsmethoden der Psychiatrie, die sich mit der Diagnose und Therapie psychischer Erkrankungen beschäftigt, erscheinen nur wenige Jahrzehnte, nachdem sie als Standard galten, grausam und unmenschlich. Erinnert sei hier an Elektroschocks, die heute als Folter gelten, und an die Lobotomie, ein Eingriff, bei dem Patienten Nervenbahnen im Gehirn durchtrennt wurden, um sie zum Beispiel von Hyperaktivität oder Homosexualität zu heilen. Diese Operationen verschwanden nicht etwa aufgrund einer Neubewertung als grausame Methode, sondern weil 1952 das erste Psychopharmakon massenhaft auf den Markt gebracht wurde. Auch bei gesellschaftlichen Unruhen wurden Ursachen häufig in psychologischen Störungen vermutet, anstatt in gesellschaftlichen Missständen. Als symptomatisch für diese Verlagerung von Problemen in den selbstverantwortlichen Bereich des eigenen Körpers, genauer in neuronale Störungen des Gehirns, können die immer mehr zunehmende Diagnostizierung von lebhaften Kindern mit ADS oder die ansteigende Medikation bei der mittlerweile als Volkskrankheit bezeichneten Depression gelten. Nun mag es mehr als genügend Gründe für Depressionen in unserer kaputten Gesellschaft geben. Die massenhafte Diagnostizierung von Frauen mit Hysterie, lateinisch für Gebärmutter, die einst als Hauptkrankheit von Frauen galt, kommt in den heutigen Katalogen für die Diagnose von Krankheiten gar nicht mehr vor. Eine gewisse Skepsis scheint also geboten. Als Beweis für die Unfähigkeit der Psychologie, die gesunde Leute in Psychiatrien festhält, wird John Ronson der Kontakt zu Tony, der Name ist ein Pseudonym, vermittelt, der im Portmore Hospital inhaftiert ist, in dem die gefährlichsten Psychopathen, unter ihnen viele Mörder, in Großbritannien eingesperrt sind. Tony behauptet, zu Unrecht eingesperrt zu sein. Als ihm wegen eines brutalen körperlichen Angriffs auf einen Obdachlosen 7 Jahre Haft drohten, beschloss er, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren und Wahnsinn vorzutäuschen. Dabei bediente er sich popkultureller Ikonografien der Filmgeschichte. Er zitierte Dennis Hoppers Rolle in Blue Velvet, der Liebesbriefe direkt aus seinem Herzen schreibt, wobei ihm die Kugel aus einer Knarre als Liebesbrief gilt. Als er weitere Befragungen hat, erweitert er sein Repertoire um Filmzitate aus Hellraiser, A Clockwork Orange und Crash, David Cronenbergs Film über Leute, die durch inszenierte Autounfälle sexuellen Lustgewinn verspüren. Als Tony in Portmore eintrifft, ist ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hat und er versucht, das Personal von seiner psychischen Gesundheit zu überzeugen. Genau dies gilt aber als Beweis seiner Krankheit. Als er anschließend an den Therapiemaßnahmen teilnimmt, wird ihm dies als Akzeptanz seiner Krankheit ausgelegt. In diesem Dilemma befindet er sich schon 12 Jahre, als ihn John Ronson aufsucht, der ihn als sympathischen jungen Mann erlebt. Da John Ronson sein fehlendes Wissen über psychisch Kranke an der richtigen Einschätzung von Tonys Gesundheitszustand zu hindern scheint, offensichtlich empfindet er ja anders als das Personal von Portmore, besucht er ein Seminar von Robert Hare. Dieser hat einen Test entwickelt, der mittlerweile als Standard für die Einschätzung von Menschen als Psychopathen gilt. Der Test besteht aus 20 Teilen, bei denen verschiedene Eigenschaften mit Hilfe von Untersuchungen, Interviews und Beobachtungen auf Skalen eingeschätzt werden. Dazu muss man wissen, dass ein positives Testergebnis für die Betroffenen verheerende Auswirkungen hat. Psychopathie, also eine schwere Form der dissozialen, antisozialen Persönlichkeitsstörung, gilt als nicht heilbar. Es werden zwar verschiedene Therapieformen untersucht, aber keine gilt bisher als unumgänglich erfolgsversprechend. Charakterisiert werden Psychopathen durch mangelnde Empathie, oberflächliche Gefühle, mangelndes Verantwortungsbewusstsein, Stimulationsbedürfnis, das Fehlen von realistischen langfristigen Zielen und Promiskuität. Die Anwendung des Tests darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachleute erfolgen. Dies ist auch die Diagnose, die Tony im Portmore Hospital erhalten hat, dessen Fachpersonal mittlerweile akzeptiert, dass er seinen Wahnsinn vorgetäuscht hatte. Das Problem mit Psychopathen ist allerdings, so sagen Psychologen, dass sie überall sind. Es gibt Schätzungen, nach denen 1% der Bevölkerung Psychopathen sind. Verbale und nonverbale Hinweise sind für Nicht-Eingeweihte bzw. entsprechend Geschulte kaum zu entziffern. Eine der Testreihen von Robert Hare zeigte, dass 3,9% von Beschäftigten im höheren Management Psychopathen sind. Ron Johnson besucht also eines dieser Seminare und wendet dann seine neuen Erkenntnisse bei Treffen mit diagnostizierten, aber auch vermuteten Psychopathen an und besucht Protagonisten der Erforschung von möglichen Therapien, die, wie bereits erwähnt, bis heute erfolglos blieben. In einer Gesellschaft, in der Abweichung selten mit Anerkennung und Berühmtheit belohnt, meist jedoch mit Ausschluss und Herabwürdigung sanktioniert wird, erscheint der Hare-Test wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn Psychopathen nicht in der Lage sind, genuine tiefe Gefühle für andere zu entwickeln, sondern vielmehr Mimik und Gestik ihres Gegenübers kopieren, um Sympathie zu erzeugen, dies aber auch in Selbsthilfebüchern à la »Wie wirke ich besser auf meine Umwelt und werde beliebt« als Strategie empfohlen wird, dann verhält es sich mit Psychopathen wie mit Weltverschwörungstheorien. Je mehr man danach sucht, desto mehr Beweise findet man. Die Gefahr, in eine endlose Schleife des Wahnsinns zu geraten, ist groß. John Ronson gerät in diesen Strudel und es ist nur ein schwacher Trost, dass man mit großer Sicherheit kein Psychopath ist, wenn man sich fragt, ob man einer ist. Der Sog des Wahnsinns ist verführerisch und scheint, trotz des lakonischen Stil Ronsons, teilweise übermächtig. Stellenweise zerflattert die große Reportage und indem Ronson versucht, möglichst viele Aspekte in The Psychopath Test unterzubringen, wird es manchmal zu viel. Am besten ist Ronson, wenn er über Treffen und Gespräche schreibt, wenn er selbst erlebte Situationen seinen Reflexionen gegenüberstellt. Beschreibungen, bei denen ihm dieses Gegenüber fehlt, wenn er zum Beispiel über die Geschichte der Klassifikationen psychischer Krankheiten schreibt, sind wesentlich schwächer. Ich verstehe, warum diese Teil des Buches wurden, eben um den Gegenstand erschöpfend zu behandeln, aber das ist dann leider auch teilweise erschöpfend. Nicht nur Psychopathen oder vermeintliche Psychopathen oder Leute, die die Krankheit diagnostizieren und erforschen, werden in dem Psychopath-Test befragt. Ronson fragt auch danach, woher unsere Faszination für diese Krankheit stammt. Er trifft eine ehemalige TV-Journalistin, die die These vertritt, dass in heutigen Fernsehformaten bevorzugt mental labile Leute gezeigt werden, da diese sich eher und mehr entblößten und der Lächerlichkeit preisgeben würden. Ein weiteres Beispiel aktueller Faszination mit Psychopathen ist die Serie Dexter, die dem psychopathischen Protagonisten mit Distanz, aber auch Sympathie und Verständnis begegnet. Journalismus und andere Medien tragen nach Ronson zu dem Eindruck bei, dass wir in einer Gesellschaft des Wahnsinns leben. Daher auch der Verweis auf die Madness Industry im Untertitel des Buches. In The Psychopath Test, A Journey to the Madness Industry finden sich viele überraschende Erkenntnisse und Fragen. Mit einer möchte ich Ronsons Buch ausdrücklich unseren HörerInnen empfehlen. Zitat: Es gibt keinen Beweis dafür, dass wir auf diesem Planeten sind, um besonders glücklich oder besonders normal zu sein. Und es spricht viel dafür, dass unser Unglück und unsere Abweichungen, unsere Ängste und Zwänge, also die am wenigsten geschätzten Teile unserer Persönlichkeit, uns dazu bringen, eher interessante Dinge zu tun.
All received the package the exact same way Deborah had. In a padded envelope from Gothenburg upon which was written, "We'll tell you more when I return." They'd gathered on blogs and message boards and were trying to crack the code. Maybe, suggested one recipient, the book should be read as a Christian allegory. Even from the enigmatic, "We'll tell you more when I return," clearly a reference to the Second Coming of Jesus. The authors seem to be contradicting Sartre's atheist being and nothingness, not B or N. A researcher in perceptual psychology called Sarah Alred agreed, "I have a vague suspicion this is going to end up being some viral marketing, advertising ploy by some sort of religious organisation in which academics, intellectuals, scientists, philosophers will come off looking foolish." To others, this seemed unlikely. The expensiveness factor rules out the viral theory unless the campaign is counting on the carefully selected targets to ponder about the mysterious book online. Most of the recipients believed the answer lay, intriguingly, with them. They had been hand-picked to receive the package. There was clearly a pattern at work. But what was it? Had they all attended the same conference together years ago or something? Maybe they were being headhunted for a top position in some secretive business. "First one to crack the code gets the job, so to speak," wrote one Australian recipient. What seemed obvious was that a brilliant person or organisation with ties to Gothenburg had devised a puzzle so complex that even clever academics like them couldn't decipher it. Perhaps it couldn't be decoded because the code was incomplete. Maybe there was a missing piece. Someone suggested holding the letter closely over a lamp or try the iodine vapour test on it. There may be some secret writing on it in another type of ink. But there didn't turn out to be any secret writing. They threw up their hands in defeat. If this was a puzzle that academics couldn't solve, maybe they should bring in someone more brutish, like a private investigator or a journalist. Deborah asked around, which reporter might be tenacious and intrigued enough to engage with the mystery? They went through a few names, and then Deborah's friend James said, "What about John Ronson?" On the day I received Deborah's email inviting me to the Costa Coffee, I was in the midst of quite a bad anxiety attack. I'd been interviewing a man named Dave McKay. He was the charismatic leader of a small Australian religious group called the Jesus Christians and had recently suggested to his members that they each donate their spare kidney to a stranger. Dave and I had got on pretty well at first. He'd seemed engagingly eccentric and I was consequently gathering good material for my story. Enjoyably nutty quotes from him, etc. But when I proposed that group pressure emanating from Dave was perhaps the reason why some of his more vulnerable members might be choosing to give up a kidney, he exploded. He sent me a message saying that to teach me a lesson he was putting the brakes on an imminent kidney donation. He would let the recipient die and her death would be on my conscience. I was horrified for the recipient and also quite pleased that Dave had sent me such a mad message that would be good for my story. I told a journalist that he seemed quite psychopathic. I didn't know a thing about psychopaths, but I assumed that that was the sort of thing they might do. The journalist printed the quote. A few days later, Dave emailed me. "I consider it defamatory to state that I am a psychopath. I have sought legal advice. I have been told that I have a strong case against you. Your malice towards me does not allow you to defame me." This was what I was massively panicking about on the day Deborah's email to me arrived in my inbox. "What was I thinking?" I said to my wife, Elaine. "I was just enjoying being interviewed. I was just enjoying talking. And now it's all fucked. Dave McKay is going to sue me." "What's happening?" yelled my son Joel, entering the room. "Why is everyone shouting?" "I made a silly mistake. I called a man a psychopath and now he's angry," I explained. "What's he going to do to us?" said Joel. There was a short silence. "Nothing," I said. "But if he's not going to do anything to us, why are you worried?" said Joel. "I'm just worried that I've made him angry," I said. "I don't like to make people angry or upset. That's why I'm sad." "You're lying." "Break the trumpet, I'll hit that bong and break you off something soon. I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm up in the night, you scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the
going insane. Insane in the membrane.
Ein Schreibfehler beim Coverdruck, der neue Neal Stephenson-Roman heißt nicht Read Me, sondern Ream D. Neal Stephenson, zusammen mit seinem literarischen Bruder William Gibson, der Erfinder des Cyberspace, ist zurück. Nach seinem Durchbruch Snow Crash im Jahr 1992, der, wie es Werke der Science Fiction so an sich haben, einiges richtig, vieles falsch voraussah, aber vor allem eines war, ein Actionroman der atemberaubendsten Sorte mit einer der besten ersten Seiten, die in einem Thriller bis dato zu finden waren, schwiff Stephenson in den folgenden Romanen weit ab in Genres zwischen historischer Science Fiction, Umberto Eco'scher philosophischer Weltbetrachtung und tief kaskadierten Sprach- und Metaphernspielen, die, in Klammern, alle hochinteressant und gut zu lesen waren, aber der Sass, die Action, die treibende Handlung von Snow Crash war seitdem von Stephenson nicht mehr zu lesen. Doch mit Ream D haben wir ihn zurück, nicht besser, aber weiser und vielschichtiger, ohne uns in philosophischen Ebenen zu begraben, langsamer, fast wie eine Great American Novel beginnend, dann den Nerd in uns kitzelnd und schließlich einen Crescendo aufbauend, dessen Ende, keine Angst, nicht verraten wird. Richard, der knapp 50-jährige Millionär bei Accident, kehrt seit langem mal wieder zum alljährlichen Thanksgiving nach Haus zurück ins ländliche Iowa, wo die weit verzweigte Sippe sich die Zeit mit dem Ballern klein- und großkalibrischer Schusswaffen vertreibt. Richard ist einer von den amerikanischen Nicht-Hippies, die in den 70ern nach Kanada ausgewandert waren, um dem Draft, dem Einziehungsbefehl zum Vietnamkrieg zu entgehen, nicht wirklich aus moralischem Ekel, mehr aus dem Gefühl der Sinnlosigkeit und Absurdität der Angelegenheit. Angekommen in Kanada schlug er sich so durch als Sherpa für reiche Jäger in den Weiten der kanadischen Wälder, entdeckte dabei eine seit Jahren vergessene Schlucht über die Grenze zwischen Kanada und den USA und wickelte über diese Jahre lang einen mittelgroßen Marihuana-Handel ab, hörte auf damit, lange bevor es zu heiß wurde und hatte doch genug Asche gemacht, um sich frei seinem Leben zu widmen, sich ein kleines Schloss in eben jenem Canyon zu bauen und zu schauen, wo er die Knacke anlegen kann. Wie gesagt, der Beginn einer All-American Novel, wie es auch Jonathan Franzen nicht anders macht, aber Neal Stephenson vergisst nicht, dass es vor allem Geeks sind, die seine Romane lesen, dessen Titel man die ersten drei Male als Read Me, lies mich, überliest und bei dem es einem erst beim vierten Mal aufgeht, halt, Ream D, das M und das D sind vertauscht, what the fuck. Okay, was fasziniert uns Geeks seit Neuromancer und Snow Crash? Virtuelle Welten, mit dem Unterschied, dass sie vor 30 Jahren Science Fiction waren und heute irgendwo zwischen Realität und Vergangenheit. Millionen Menschen spielen, verlieren, verlieren sich, verlieren Geld und machen Geld in World of Warcraft und dessen Konkurrenten. Und Richard hat klug investiert in einen der größeren solchen, ja, einen, der im Roman World of Warcraft schon seit einer Weile abgehängt hat, was die Userzahlen betrifft, und zwar, ach, der logisch denkende Herr Stevenson, mit einem simplen Gedanken intelligent umgesetzt. In World of Warcraft spielen und leben Menschen unterschiedlichster geografischer wie sozialer Herkunft mit unterschiedlichsten Kontingenten von Zeit und Geld in einer quasi realen Volkswirtschaft mit Handel, Dienstleistung und virtuellem Gold. Der reiche Mitteleuropäer, der am Abend nach dem Aloch in der Investmentbank 2 Stunden Conan der Barbar ist, hat mit einem solchen geringen Zeitbudget normalerweise keine Chance in einem Spiel, in dem man sich in zeitaufwendigen Quests Level für Level die digitale Lebensleiter hinaufkämpft und sieht entsprechend in der virtuellen Welt eher aus wie der zerlumpte Nigerianer, dem er tagsüber die Lebensmittelpreise hochspekuliert. Auf der anderen Seite der Welt, namentlich in China, sitzen wiederum tausende Spieler mit einem Zeitbudget von 2/3 von 24 Stunden in fast kostenlosen Internetcafés und leveln ihre Charaktere hoch bis zur maximalen Ausbaustufe, rüsten sie mit Armani-Anzügen entsprechenden Rüstungen und Rolex-Uhren entsprechenden Accessoires aus, um sie auf einem grauen Markt für harte US-Dollar dem Investmentbanker zu verkaufen, damit er auch im zweiten Leben sein gewohntes Arschloch-Dasein fristen kann. Blizzard, der Entwickler von World of Warcraft im realen Leben, versucht und weiß, das zu verhindern, um die ach so sensible Spielbalance nicht zu stören, und Richard, als Entrepreneur im fiktiven Werk RealmDee, fragt sich warum. Warum nicht seinen World of Warcraft-Konkurrenten so aufbauen, dass er sich die ohnehin existierenden Geld- und virtuellen Goldströme profitabel zu eigen macht, sie mit offenen Armen empfängt? T-Rang heißt das Ergebnis, der World of Warcraft-Konkurrent, nicht benannt wie der Übernerd zunächst vermutet nach einer spinnenartigen Rasse in der uralte Rollenspielserie Wizardry, sondern noch viel übernerdiger ist T-Rang ein verkürztes Terrain, die Landschaft, denn die Spielwelt ist eine tektonisch genau simulierte Welt, auf der die Action nicht nur über der Erde passiert, sondern wo heftig Gold mit dem Abbau von unter anderem Gold in den virtuellen Bergen verdient wird, wo Millionen von kleinen chinesischen Steves die Tektonik nach Gold, Eisen und Diamanten durchgraben und jedes wirklichen Nerds Herz macht einen Aha-Sprung und morst Minecraft. Minecraft, ein Game, der Computerspiel-Literate, google es bitte, das seit knapp 2 Jahren Millionen von Spielern zu Bergarbeitern, Konstrukteuren und Monsterjägern macht und, da im Webbrowser spielbar, so manchen IT-Konzern eine Menge Geld durch Arbeitszeitraub gekostet haben dürfte. Kongenial triggert Stevenson also unsere Nerd-Instinkte mit der Verbindung von 2 der 3 größten Phänomene in der Gaming-Industrie der letzten Jahre, Minecraft und World of Warcraft, und macht uns mit der initialen Thanksgiving-Familien-Rumballerei mit schick detailliert beschriebenen Waffensystemen auch noch Hoffnung auf ordentlich Zerstörung à la Call of Duty. Und, das ist kein fucking Spoiler, er liefert. Er liefert big time. Vor allem auch stilistisch. War die berühmte erste Szene aus Snow Crash, wo auf mehreren Seiten das Herunterticken einer digitalen Uhr an einer Pizzaschachtel, die in fucking 30 Minuten geliefert werden muss, aber schon bei 21 steht, ein Meisterwerk der verzögerten und losgelösten Beschreibung von extrem hektischen Ereignissen? Wird diese Technik, diesmal à la Lee Child, zur Charakterisierung von Personen, speziell eines russischen ehemaligen Spetsnaz-Söldners in Diensten der russischen Mafia benutzt? Die differenzierte Beschreibung der erklecklichen Menge handelnder Personen im dicken Wälzer RealmDee bringt's beim E-Book auf 1,2 MB Umfang, zum Vergleich, der durchschnittliche Paperback-Thriller hat nur 1/3 bis die Hälfte des Umfangs, ist so notwendig wie Stärke und Vergnügen des Buches. Und keine Angst. In dieser Rezension wurde von der eigentlichen Handlung nur ein Bruchteil preisgegeben, ihr wisst noch gar nichts. Denn nach quasi-linearem Handlungsbeginn einer gerade für die Nerd-Leserschaft ideengespickten Beschreibung von T-Rang, der virtuellen Welt, deren Grundlagen und Geschichte nichtsdestotrotz wichtig für die Story, explodiert dieselbe innerhalb von wenigen Seiten und wird ab da in immer kürzeren Kapiteln aus der Sicht der sich findenden und verlierenden Protagonisten beschrieben, klassisch wie ein gut finanzierter Hollywood-Action-Schinken quer um die Welt mit spektakulären Location-Shots, und bei der Wahl der Transportmittel wird auch nicht gegeizt. Kurz, ein langes, beschwelgbares Stück feinster Techno-Action, bei dem sich Nonnen nur zu über den Ich-verstehe-kein-Wort-Moment zu Beginn des Buches pushen sollten, denn nur weil man das Leben in virtuellen Welten nicht kennt, kann man nicht davon ausgehen, dass es keinerlei Auswirkungen desselben auf das eigene Dasein geben kann. Im Gegenteil, wie die Leser der Reamdi-Datei im gleichnamigen Meisterwerk von Neal Stephenson durchaus schmerzhaft, das sei versichert, erfahren mussten.
"This is Peter," she announced, since her boyfriend had emptied the Glock's clip. Richard noted approvingly that he checked the weapon's chamber, ejected the clip, and checked the chamber again before transferring the gun to his left hand and extending his right to shake. "Peter, this is my Uncle Richard." As Peter and Richard were shaking hands, Zula told Peter, "He lives pretty close to us, actually." "Seattle?" Peter asked. "I have a condo there," Richard said, sounding lame and stiff to himself. He was mortified. His niece had been living in Seattle, and he hadn't known? What would the Ryu make of this? As a sort of excuse, he offered up. "But lately I've been spending more time at Elphinstone." Then he added, "BC," in case that meant nothing to Peter. But an alert and interested look was already coming over Peter's face. "I've heard the snowboarding's great there," Peter said. "I wouldn't know," Richard said, "but everything else is pretty damn nice." Zula was mortified, too. "I'm sorry I didn't get in touch with you, Uncle Richard. It was on my list." For most people, this would have been mere polite cliché, but Richard knew that Zula would have an actual, literal list, and that "call Uncle Richard" would be somewhere on it. "It's on me," he said. "I should have rolled out the welcome mat." While stuffing more rounds into empty magazines, they caught up with each other. Zula had graduated from Iowa State with a dual degree in geology and computer science, and had moved to Seattle 4 months ago to take a job at a geothermal energy startup that was going to build a pilot plant near Mount Rainier, the stupendous volcanic shotgun pointed at Seattle's head. She was going to do computer stuff, simulations of underground heat flow using computer codes. Richard was fascinated to hear the jargon rushing out of her mouth, to see the Zula brain unleashed on something worthy of its powers. In high school, she had been quiet, a little too assimilated, a little too easy to please in a small-town farm-girl sort of way. An all-American girl named Sue, whose official documents happened to read Zula. But now she had got in touch with her Zula-ness. "So what happened?" Richard asked, for she had been careful to say, "I was going to do this and that." "When I got there, all was chaos," she said. The look on her face was fascinated. Going from Eritrea to Iowa would definitely give a young person some interesting perspectives on chaos. "Something funny was going on with the money people. One of those hedge fund Ponzi schemes. They filed for bankruptcy a month ago." "You're unemployed," Richard said. "That's one way to look at it, Uncle Richard," she said, and smiled. Now Richard had a new item on his list, which, unlike Zula's, was a stew of nagging worries, vague intentions, and dimly perceived karmic debts that he carried around in his head. Get Zula a job at Corporation 9592. And he even had a plausible way of making it happen. That was not the hard part. The hard part was bestowing that favor on her without giving aid and comfort to any of the other job seekers at the Ryu. "What do you know about magma?" he asked. She turned slightly, looked at him sidelong. "More than you, I would guess. You can do heat flow simulations. What about magma flow simulations?" "The capability is out there," she said. "Tensors?" Richard had no idea what a tensor was, but he had noticed that when math geeks started throwing the word around, it meant that they were headed in the general direction of actually getting something done. "I suppose," she said nervously, and he knew that his question had been ridiculous. It's really important, in a deep way, that we get it right. What, for your game company? Yes, for my Fortune 500 game company. She was frozen in the watchful, sidelong pose, trying to make out if he was just pulling her leg. The stability of the world currency markets is at stake, he insisted. She was not going to bite. We'll talk later. You know anyone with autism spectrum disorder? Yes, she blurted out, staring at him directly now. Could you work with someone like that? Her eyes strayed to her boyfriend. Peter was struggling with the reloading. He was trying to put the rounds into the magazine backward. This had really been bothering Richard for the last half minute or so. He was trying to think of a non-humiliating way to mention this when Peter figured it out on his own and flipped the thing around in his hand.
Now we take a quick break.
Irmgard Lumpini über die artige Kunst Joe Louis, Rocky Marciano und die klassische Ära des amerikanischen Boxkampfs von A.J. Liebling.
Beim Boxen handelt es sich, wie beim Ringen, um eine der ältesten und heute noch ausgeübten Formen des Zweikampfs, für die sich, meist auf Keramik, erhaltene Darstellungen finden lassen. Ebenfalls gemein ist beiden Stilen, dass sich verdiente und ernsthafte Vertreter an ihren Blumenkohlohren identifizieren lassen. Während das Ringen nur noch äußerst sporadisch in das kurzzeitige Interesse der Öffentlichkeit gelangt, wenn etwa Deutsche bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen, die Aufmerksamkeit also eher einer Person, nicht jedoch ihrer körperlichen Betätigung zugeneigt ist, erinnert der Begriff Boxen den Kampf-, Film- und Literaturinteressierten einen fernen Glanz. Auch wenn vermeintliche Brutalität und Gewalt der Kämpfe und ihr Publikum, meist angesiedelt zwischen Unterschicht und B-Prominenz, normal situierte oder pazifistische Intellektuelle mit angewidertem Gesicht von modernen Gladiatorenkämpfen sprechen lassen, so existiert doch noch ein kulturelles Gedächtnis, das unter anderem Ernest Hemingway oder Albert Camus als begeisterte Boxer zu nennen weiß und Joe Louis, Jack Dempsey und Muhammad Ali als Helden zählt. Und wenn Clint Eastwood zu Beginn des Oscar-prämierten Films Million Dollar Baby die Fußarbeit seines ehemaligen Schützlings während eines im Fernsehen übertragenen Kampfes kommentiert, bekommt man eine Ahnung, dass Boxen mehr ist als pure Gewalt und endloses Lauf- und Seilspringtraining, welches Rocky aka Sylvester Stallone in jedem seiner Filme mindestens 10 Minuten absolviert. In der heute hier vorgestellten Reportagensammlung »Die artige Kunst« im Untertitel »Joe Louis, Rocky Marciano und die klassische Ära des amerikanischen Boxkampfs« verbindet Abbott Joseph Liebling all diese Aspekte. »Die artige Kunst« ist eine in sich geschlossene Serie von stilistisch durchkomponierten Texten, die allesamt zwischen 1951 und 1955 entstanden und ursprünglich im New Yorker erschienen. Der New Yorker galt und gilt heute noch als eines der besten Journale der Welt und ist berühmt für seine großen Reportagen. Eine deutsche Entsprechung des Magazins, die seine Bedeutung und die Qualität der veröffentlichten Beiträge einfacher verständlich machen würden, gibt es leider nicht. Viele berühmte Schriftsteller und Wissenschaftler, unter anderem Truman Capote, Hannah Arendt oder John Updike, haben für den New Yorker geschrieben. Und es sind nicht ihre Namen, die ihnen die Veröffentlichung garantiert haben, sondern die Qualität der Texte. Nun hat der Bärenberg Verlag eine deutsche Ausgabe von H.G. Lieblings Zusammenstellung seiner Boxreportagen veröffentlicht. Der Sammlung vorangestellt ist eine Vorbemerkung des Übersetzers Joachim Kalka, der auf einige Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Übertragung des Werkes eingeht. Der Übersetzer konstatiert, dass die von Liebling geschilderten Zeiten, die 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in vielerlei Hinsicht ebenso fern erscheinen wie die seines immer wieder in den Reportagen ausführlich zitierten Bezugspunktes Piers Egan aus dem frühen 19. Jahrhundert. Um diese uns vorzeitlich erscheinenden Welt nichts von ihrer eigenen Logik zu nehmen, beließ der Übersetzer Joachim Kalka Maße- und Längeneinheiten im Original und verzichtete bewusst auf erläuternde Anmerkungen oder Personenregister, um die mythische Ferne der in Tonfall und Gusto so nahen Schilderung zu erhalten. In der von A.G. Liebling verfassten Einleitung erinnert er an einen englischen Autor des frühen 19. Jahrhunderts, Piers Egan, der in einer großen Serie, Boxiana genannt, über Boxkämpfe dieser Zeit und alle damit verbundenen gesellschaftlichen Erscheinungen berichtete. Immer wieder kommt Liebling auf Piers Egan zurück und zitiert ihn ausführlich, um Konstanten des Boxuniversums zu unterstreichen und um gleichzeitig seine Reportagen in eine Traditionsreihe zu stellen. Dabei fühlt sich Liebling nicht nur den Kämpfen, sondern vielmehr dem Milieu und dessen Beschreibungen verbunden. Wichtig sind ihm die sprachlichen Formen des Milieus. Gerüchte, Parolen, barocke Beleidigungen, Kneipenkonversationen und lange in der Bevölkerung überdauernde Erinnerungsfragmente. Auch die in den einzelnen Reportagen gewählte Sprache Lieblings erzeugt einen Widerhall seines Geistesverwandten Piers Egan und die frühviktorianische Epoche, wenn er zum Beispiel gravitätisch vom Pugilismus, lateinisch für Boxen, schreibt oder alte Begriffe wie Schlägeln oder den Schläglerbusch wieder einführt. Die wiederholten Rückgriffe auf Piers Egan ermöglichen es Liebling jedoch auch, neben Kontinuitäten die Weiterentwicklung des Boxstils genauer erörtern zu können. Liebling beschreibt Boxen als fortlaufende Geschichte von Generationen, in denen Männer, die miteinander kämpfen, Geschichte direkt weitergeben. Und er, der selbst den Boxkampf in seiner Jugend praktiziert hat, nennt es ein, Zitat, erregendes Gefühl, vom frühviktorianischen Zeitalter nur durch eine Serie von Schlägen auf die Nase getrennt zu sein. Zitat Ende. Die Protagonisten der Reportagen erhebt er in einen mythischen Heldenrang, wenn er die Boxkunst und ihre Meister mit der Abfolge von Kaisern, und zwar Starken und Schwachen, vergleicht. Liebling sieht in seinem Vorwort 1955 die Zeit der großen Boxer bereits vorüber und er macht die Gesellschaft und ihre Entwicklung dafür verantwortlich. Zitat: Es stimmt natürlich, dass heutzutage gewisse Grundvoraussetzungen, etwa die Vollbeschäftigung und ein spätes Schulabgangsalter, der Entwicklung wirklich erstklassiger Profiboxer entgegenstehen. Das gilt auch für erstklassige Akrobaten, Geiger und Chefs de Cuisine. Zitat Ende. Und auch hier zitiert er wieder Piers Egan, um seine Ansicht zu untermauern. Es bedarf einer besonderen Leichtbeweglichkeit des Handgelenks und einer hohen Geübtheit der Schulter, die man nur in Wachstum und Praxis erlangt. Die Boxkrise in den Vereinigten Staaten führt Liebling auch auf das Fernsehen zurück, deren Volkstümlichkeit er als lächerliche Erfindung anprangert. Fernsehen diene der Werbung, Werbekunden veranstalten zu viele Boxshows, die Boxer haben keine Zeit mehr zur Entwicklung, so lautet seine Einschätzung. Liebling hält Boxer für Helden, die, Zitat, wie ein Autor allein dastehen. Wenn er mit seiner Aufgabe fertig ist, fühlt er sich wohl, weil er sich selbst zum Ausdruck gebracht hat. Gleichzeitig bemängelt er die feindliche Einstellung gegenüber dem Boxen, die ihr wahres Wesen nicht erkennt, nämlich Kunst und Intellekt stimulierend. Und so fühlt sich Liebling durch die Kämpfe an große Erzählungen erinnert, die archaische Grundkonflikte zum Thema haben. Sei es, dass er über die Sympathien für Kämpfer sinniert und diese als David und Goliath gegenüberstellt, oder er einen anderen als Captain Ahab und seinen inneren und äußeren Kampf mit Moby Dick skizziert. Die Idee zu Die artische Kunst kam Liebling 1951. 1903 in New York geboren, hatte er 1926 ein Jahr in Paris gelebt. Über seine in dieser Zeit entstandene Liebe und Kenntnis der französischen Küche berichtet er in Zwischen den Gängen, ein Amerikaner in den Restaurants von Paris. Seit 1935 beim New Yorker hatte er bis 1939 übers Boxen geschrieben, dann jedoch in Europa als Kriegsberichterstatter gearbeitet. Er nahm unter anderem am D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, teil. Nach dem Krieg wurde er Pressekritiker, aber Boxreportagen behagten ihm mehr, denn die Pressekritik ist ein, Zitat, intellektuell weniger stimulierender Zeitvertreib als das Studium des sogenannten Schlägelns, denn die Presse ist weniger konkurrenzfreudig als der Ring. Dabei sieht Liebling seine Reportagen nicht nur als technische Beschreibungen von Boxkämpfen, sondern als Stück saftiges Gesellschaftswirklichkeit, nicht ablösbar vom übrigen Leben. In der ersten Reportage, Boxen mit dem bloßen Auge, die unter anderem den Kampf und seine Umstände zwischen Joe Louis und Lee Zerville schildert und den Louis gewinnt, begründet Liebling anschaulich, warum man Boxkämpfe live sehen sollte. Vor dem Gerät kann man dem Boxer nicht sagen, was sie machen sollen. Man ist umgeben von Ignoranten, die den Tatsachen, nämlich wer der Bessere ist, nicht ins Auge sehen wollen. Man kann Unkundigen nicht Einhalt gebieten, die den Boxer falsch beraten wollen. Und man kann, wenn man mit einem Freund zum Kampfe geht, zwei Konversationen gleichzeitig führen. Eine mit dem Boxer, eine andere mit dem Freund, die jedoch auch noch von den Umstehenden verstanden werden kann und einen als profunden Kenner ausweist. Die resultierende Haltung E.G. Lieblings zum Medium Fernsehen ist vernichtend. Zitat: Das Fernsehen könnte uns, wenn man ihm nicht entgegentritt, auf ein soziales Niveau vor der Stammesgesellschaft zurückwerfen, als die umfangreichste Gesprächsgruppe die Kleinfamilie war. Doch nicht nur das Fernsehen ist für Liebling Ausdruck des allgemeinen Niedergangs. Mr. Kearns, Boxmanager, bestätigt: Die Journalisten nörgeln immer an den Boxern rum, die wir jetzt haben, aber schauen Sie sich mal die Journalisten an. Die denken heutzutage doch bloß daran, nach Hause zu kommen zu Mutti und Kindern, anstatt dass sie in den Bars rumhängen und Informationen sammeln. Die Reportage »Pleitener Boxer beißt sich durch«, dessen Titel auf den Hunger nach Sieg und Erfolg anspielt und einen der Gründe aufführt, warum Joe Louis, zu diesem Zeitpunkt sechsfache Schwergewichtsmeister, seinen Titel an Rocky Marciano verlor, ist, gleich den anderen Reportagen, eines nie: objektive Berichterstattung. Liebling macht aus seiner Sympathie für Joe Louis kein Hehl. Im typischen Stil des New Yorker, bei dem für Reportagen möglichst viele Quellen verwendet und viele Orte aufgesucht werden, um den Gegenstand der Reportage in angemessener Vielschichtigkeit zu erörtern, spricht Liebling mit den Managern beider Boxer und zeigt anhand ihrer Zitate, wie ehrlich und einfach Boxen sein kann. So der Manager von Marciano: Ein cleverer Boxer würde Marciano niemals werden, aber er weiß, was er machen muss. Nah genug ran, dass er zuschlagen kann und dann nicht mehr aufhören. Liebling besucht die Trainingscamps, beschreibt die unterschiedlichen Trainings, das Umfeld und die Trainer um das Phänomen Boxen, in dem sich überraschend viele Splitter des Kaleidoskops Gesellschaft vereinen, besser fassen zu können. Über Goldman, den Trainer von Marciano, konstatiert er: Goldman ist ein hervorragender Pädagoge, weil er die Qualitäten seiner Schüler zum Vorschein bringt, anstatt die Schüler ändern zu wollen. Joe Louis wird eine vernichtende Niederlage beigebracht. Am Ende des Kampfes erscheint Sugar Ray Robinson am Ring, der in zwei weiteren Reportagen in die artische Kunst einer der Protagonisten ist. Die Aspekte, denen sich A.G. Liebling im Zusammenhang mit seinen Boxreportagen widmet, gehen weit über den Kampf hinaus. Ausführlich widmet er sich dem Widerspruch zwischen eigenem Sehen und Empfinden und der späteren Bewertung des Kampfes, wobei Änderungen der persönlichen Einschätzung durch Filmaufnahmen besonders gravierend sind. Wenn Liebling über das Boxuniversum und seine Regeln schreibt, wird klar, dass sich viele der Beobachtungen und Wahrheiten auf andere gesellschaftliche Erscheinungen übertragen lassen, seien es Vorgehen, die Idee hinter einem Kampf, wirtschaftliche Interessen, Betrug, die Bedeutung von Alter und Erfahrung sowie die Einstellung. Umgekehrt zeigt er jedoch auch, dass sich die komplexe Welt des Boxens nicht einfach in das Schema anderer Welten pressen lässt. So zerreißt er lang und genüsslich, anlässlich des Rückkampfes zwischen Asa Charles und Rocky Marciano, die Artikel eines Psychologen, der vor dem Kampf beide im Trainingscamp besucht und vulgärpsychologische Plattitüden über die beiden abliefert. Gemäß den allgemeinen Erwartungen aufgrund des ersten Kampfes der beiden nominiert er Marciano für den Sieg. Insbesondere der detailliert beschriebene voraussichtliche Ablauf des Kampfes hat es Liebling angetan, der in seinen Reportagen einen der besonderen Reize des Kampfes darin ausmacht, dass dieser oft überraschend endet. Es kann angenommen werden, dass Inhalt und Stil der großartigen Reportagen von J.E. Liebling weitere Autoren wie zum Beispiel Norman Mailer und sein Buch The Fight aus dem Jahr 1975 entscheidend beeinflusst haben. Die Klasse von J.E. Liebling ist dabei unerreicht.
Mein Sitz war in einer Mezzaninloge an der First Baseline. Und als ich die drei sanft ansteigenden Gänge zurückgelegt hatte, die auf die Tribüne hinaufführten, von der aus es zu meinem Platz hinunterging, fühlte ich die Erschöpfung eines Bergsteigers. Ein Mann aus einer hinter mir sitzenden Gruppe sagte, um seine Gesellschaft aufzuheitern, »Und ihr könnt später mal euren Enkeln von diesem Kampf erzählen. Und wie es gelaufen ist.« Die Vorkämpfe hatten begonnen, als ich ankam, und zwei elende Gestalten hackten unter den auf den Ring hinabsengenden Scheinwerfern aufeinander ein. Ich sah, wie die triefend nassen Leiber glänzten und dachte mir, dass wohl jeder der beiden Männer darum betete, so rasch wie möglich K.O. zu gehen. Dazu waren sie aber zu ungeschickt. Der Kampf durchlief alle sechs Runden und dann kollabierten beide in ihren Ecken. Voll Gleichgültigkeit, wie die Entscheidung lauten mochte. Ein Miasma aus Zigarettenrauch schwebte über den vorderen Plätzen am Ring auf dem Baseballfeld, was an den Anblick erinnerte, den man hat, wenn man über eine Wolkenbank fliegt. Es rührte sich kein Luftzug, um den Qualm zu zerstreuen, und die amerikanischen Fahnen an den vier Eckpfosten des Rings hingen reglos herab. Hier drinnen herrschten 104 Grad Fahrenheit, wie wir am nächsten Tag aus den Zeitungen erfuhren. Die nächsten beiden Präliminarien versäumte ich, weil ich mich oben auf der Tribüne um eine Dose Bier angestellt hatte. Die Verkäufer, die normalerweise überall herumlaufen und einem in entscheidenden Augenblicken des Kampfes gerne den Blick versperren, waren ausgerechnet an dem einen Abend, da ihre Anwesenheit willkommen gewesen wäre, verschwunden. So mussten sich die Besucher in langer Schlange aufreihen. Ein Todesmarsch zu einer Bartheke, an der genau zwei Mann bedienten. Währenddessen waren die Boxkämpfe unsichtbar. Doch war man einmal in die Schlange eingeklemmt, war auch der Gedanke, diesen Platz wieder aufzugeben, unerträglich geworden. Unsere Schlange schob sich langsam auf eine Art SA-Mann mit einem Kopf wie ein rosafarbenes Ei zu. Rinnsale von Schweiß troffen von der Wasserscheide seines Schädels und sein Gesicht erschien hinter zersprühenden Tropfen wie das eines bronzenen Tritonen an einem Springbrunnen. Bei jedem dritten Kunden hielt er inne und drohte Schluss zu machen und nach Hause zu gehen. Wir schauten ihn flehend an, allzu durstig, um auch nur zu protestieren, und nachdem er unsere Demütigung eine Weile genossen hatte, ließ er sich herbei, wieder ein wenig Bier zu verkaufen. Als ich auf meinen Platz zurückgekehrt war, saßen Robinson und Maxim im Ring. Und der Ansager war mit der üblichen ermüdenden Vorstellung von irgendwelchen Leuten beschäftigt, die nächstens gegen irgendjemand anderen irgendwo anders kämpfen würden. Jeder der vorgestellten Männer ging dann rüber und berührte jeweils die behandschuhte rechte Pfote der beiden Hauptkämpfer. Der letzte war der alte Jersey Joe Walcott, der Schwergewichtschampion, und die Menge gab schläfriges Wohlwollen zu erkennen. Ich konnte in Robinsons Ecke, drüben Richtung Third Base, den ausladenden Gainford erkennen, und ich sah mit Hilfe des Fernglases, dass sein Gesicht immer noch die gravitätisch undurchdringliche Miene des beturbanten Bischofs einer Pfingstkirchengemeinde in einem umgebauten Supermarkt trug. Kearns kehrte mir den Rücken zu, aber ich erkannte ihn an den Ohren. Er hatte ein weißes T-Shirt an, mit den Worten »Joey Maxim« in dunklen Lettern auf dem Rücken, und er schien sich rascher zu bewegen als irgendjemand sonst im Ring. Maxim zeigte mir ebenfalls den Rücken. Als er aufstand, konnte ich sehen, um wie vieles er breiter und dicker in der Brust war als Robinson. Seine Haut war wie rötliche Bronze, die Robinsons wie Mokka-Schokolade. Im Kampf gegen Mittelgewichtler war Robinson seinen Gegnern immer durch Körpergröße und Reichweite überlegen gewesen und hatte dazu gleiches Gewicht gehabt. Gegen Maxim war Größe und Reichweite gleich. Aber das Gewichtsverhältnis war ganz und gar zu seinen Ungunsten. Er wurde mit 157,5 angekündigt. Maxim mit 173. Die ersten 10 Runden des Kampfes waren kaum besonders interessant. Maxim kam immer wieder nah heran und ließ eine linke Gerade auf Robinsons Gesicht los. Robinson steckte sie ein oder wich aus, wie es sein Glück wollte. Verpasste Maxim eine Reihe kurzer Hiebe und umklammerte seine Arme. Dann blieben sie mit wechselndem Erfolg nahe aufeinander. Manche von den Fans schrien, dass Robinson Maxim bei diesen Rencontres gar nichts anhaben könnte. Andere, Maxim könnte Robinson überhaupt nichts tun. Es schien eine Beziehung zwischen ihrem Wahrnehmungsvermögen und den von ihnen abgeschlossenen Wetten zu bestehen. Der Natur dieses Kampfes entsprechend entfiel die Hauptarbeit auf den Schiedsrichter, Ruby Goldstein, ein einstiges Weltergewicht, jetzt in den 40ern. Er musste die beiden immer wieder voneinander wegziehen. Infolgedessen war er der erste von den dreien, der zusammenbrach. Er musste den Ring nach der 10. Runde verlassen. So etwas hatte ich noch nie bei einem Preiskampf erlebt. Auf alten Fotografien sieht man Schiedsrichter, die nach 25 Rundenkämpfen noch auf den Beinen sind und Westen und steife Kragen tragen. Auch hier der allgemeine Niedergang. Robinsons Schläge hatten Maxim sehr viel häufiger getroffen als dessen Schläge ihn. Aber keiner der beiden schien irgendwie verletzt zu sein. Und beide verlangsamten nun ihr Tempo, das ohne dies kaum besonders rasch gewesen war. Jetzt betrat der Ersatzschiedsrichter Ray Miller, ein stupsnäsiger kleiner Mann mit rötlichem Haar, den Ring und brachte mehr Energie mit, als bei den beiden Fightern zu spüren war. Er musste bis jetzt auf Trockeneis gesessen haben. Miller, ebenfalls ein alter Boxer, wies die Gegner an, endlich loszulegen. Die Menge hatte auf halber Strecke des Kampfes angefangen zu klatschen und zu stampfen, um zu demonstrieren, dass sie sich langweilte. Miller löste in der 11. und 12. Runde jeden Clinch so unnachgiebig rasch auf, dass das Tempo sich ein wenig beschleunigte und eine rasche Schleichgeschwindigkeit erreichte. Bis dahin war es schlimmer gewesen als letztes Jahr, als Sugar Ray gegen Randy Turpin, den Schläglerbursch, angetreten war. Doch jener Kampf hatte mit einer höchst aufregenden Runde geendet, die alle Fans vergessen ließ, wie öde alles vorher gewesen war. Auch der jetzige Kampf sollte aufregend werden, allerdings auf eine bizarr andere Art und Weise. In der 11. Runde versetzte Robinson Maxim genau den seitlich ausholenden Schlag mit der rechten auf die Kinnlade, mit dem damals der Abgang Turpins eingeleitet worden war. Der Schlag schleuderte den Halbschwergewichtler quer durch den Ring, aber er fiel nicht um. Und Robinsons wundersame Beine vermochten ihn anscheinend nicht rasch genug vorwärts zu bringen, dass er die Situation wirklich hätte ausnutzen können. Der Schlag war vielleicht ebenso gut wie der im Vorjahr, aber er kam bei einem 15 Pfund schwereren Mann auf. Maxim schüttelte den Kopf und setzte den Kampf auf seine gewohnt schlafwandlerische Weise fort. Nun musste Sugar Ray lediglich bis zum Ende des Matches auf den Beinen bleiben. Dann hatte er nach Punkten gewonnen. Als er jedoch zur 13. Runde aufstand, bewegte er sich, als hätte er Gicht in beiden Füßen und setzte sie nur ungern auf. Wenn er zuschlug, was nur unregelmäßig geschah, dann kamen die Schläge so verspätet und so unpräzise wie bei einem Amateur. Und wenn er nicht zuschlug, hingen ihm die Arme am Körper herunter. Er war ganz einfach ein Opfer völliger Erschöpfung, wie ein Marathonläufer an einem heißen Tag. Maxime, der zunächst sein Glück offenbar nicht wirklich fassen konnte, begann nach einer Phase konzentrierten Nachdenkens auf Robinson einzuschlagen. Er landete, wie es von meinem Platz aus schien, 1, 2, 3 recht gute Treffer. Kearns muss auf ihn eingeschrien haben. Und dann holte Robinson, dieser nahezu makellose Boxer, diese Verkörperung der Eleganz im Ring, aus, mit wildem Schwung von weit hinter der Schulter, wie ein Kind. Und er verfehlte seinen Mann vollkommen und fiel hart aufs Gesicht. Als er wieder aufstand, drängte ihn Maxime gegen die Seile und schlug ein paar Mal zu. Die Runde endete und Robinsons Leute schafften diesen, halb gezerrt, halb getragen, in seine Ecke. Am Ende der 1-Minuten-Pause konnte er nicht mehr von seinem Hocker aufstehen und Maxime wurde zum Sieger durch K.O. in der 14. Runde erklärt, weil die Klingel für diese schon geläutet hatte. Sugar Ray war der Presse zufolge überaus erregt wegen seiner Niederlage. Und nachdem man ihn in seiner Garderobe mit genug kaltem Wasser begossen hatte, damit er wieder zu sich kam, schrie er herum, dass göttliches Eingreifen ihm seinen Sieg geraubt habe. Diese Weigerung, ein Ereignis hinzunehmen, ist auch eine alte Sache in der Chronik des Boxrings. Aber mit den Worten von John B., einem Rivalen von Perce Egan, es ist dies eine Form von Gefühl, die bald vergeht und abstirbt, wie schwaches Erstaunen über ein kurzlebiges Mirakel. Am Tag nach dem Kampf gaben viele Sportjournalisten die Parole aus, Robinson sei ausschließlich von der Hitze besiegt worden. Und einige verkündeten sogar sentimentalerweise, er habe einen der brillantesten Kämpfe seines Lebens gezeigt. Bis zu dem Augenblick, da ihm die Beine versagten. Dies versuchten sie mit der Behauptung in Einklang zu bringen, Maxime sei ein hoffnungslos schlechter Boxer und habe bis zu seinem unglaublichen Glücksmoment eine miserable Figur abgegeben. Um den Maxime, den sie beschrieben, nach Punkten zu besiegen, hätte er allerdings keine Brillanz gebraucht. Aber Goliath war eben nie populär. Die Hitze war für beide Männer dieselbe. Dies aber steht fest. Wenn ein Mann, der 157 wiegt, gegen einen Mann von 173 im engen Gedränge ziehen und zerren muss, hat er es mit 16 Pfund mehr als sein eigenes Körpergewicht zu tun. Und wenn man dies mit der Zahl der Sekunden multipliziert, in welchen die beiden bei einem solchen Kampf eng aneinander geraten, bekommt man eine recht gute Vorstellung, weshalb es üblich ist, Preisboxer zu wiegen. Die Multiplikation geht natürlich über das bloß Arithmetische hinaus. Ein Mann, der 4 Runden kämpft, ist mehr als 4-mal so müde wie nach einer Runde. Vom Zusehen bei dem Kampf konnte ich mir keine Vorstellung machen, ob Maxime sich systematisch zurückgehalten hatte. Wie Con McCrary, der Jockey, der gerne zurückbleibt, um dann plötzlich vorbeizuziehen. Oder ob er einfach nicht schneller in Gang kommen konnte. Wie sogar Akaro, wenn das Pferd nicht will. Aber ich sprach ein paar Tage nach dem Kampf mit Kearns und er ließ nicht im Zweifel, was ich glauben sollte, wenn es nach ihm ginge. Die 9 Löcher Golf pro Tag, sagte er, hatten ihn persönlich derart fit gehalten, dass er während des Kampfes die ganze Schärfe seiner natürlichen Beobachtungsgabe einsetzen konnte. Dieses Hitzegewäsch ist ein Alibi und eine Ausrede, sagte er. Robinson ist in der 10. Runde mal kräftig auf den Bauch genagelt worden. Und in der 12. nochmal. Und er hat einen linken Haken und eine rechte an den Kopf kassiert. Am Ende von der 13., als er in den Seilen hing. Wenn die Klingel nicht gewesen wäre, wäre er jetzt tot. Ich habe Maxime erst in der 12. Runde losgeschickt. Ich musste nicht früher. Ich habe gewusst, ich kann in jeder Runde gewinnen, wenn ich mal anfange. Der einzige Grund, weshalb ich Maxime überhaupt da losgeschoben habe, das war...
Ich wollte den Knockout mit einem einzigen Schlag. Da hat Robinson denn Glück gehabt.
Ich schwieg kurz, um mir dies einzuprägen, und dann fragte ich Dr. Kearns, der bester Laune schien, worauf er denn seinen Sieg zurückführe.
»Ach, ich weiß auch nicht«, sagte er bescheiden. »Wer damals in den alten Zeiten bei den Kämpfen dabei war, die wir immer in der heißen Sonne am 4. Juli abgezogen haben, der weiß, man muss jeden Boxer beurteilen, je nachdem, wie die Hitze ist. Robinson hat geglaubt, er könnte in jeder von den 15 Runden gewinnen. In jeder einzelnen Runde wollte er den K.O. Aber ich habe Maxim bloß gesagt, halt den Burschen immer in Bewegung, immer in Bewegung. Dann muss er in den Clinch und sich festhalten. Und danach kam es nur noch drauf an, wann ich Maxim loslasse. Ich habe die Wahl gehabt, in welcher Runde. Nächstes Mal haue ich den früher raus.«
»Und wen hätten Sie gern als Nächsten?«, erkundigte ich mich.
»Ich würde gern Walcott oder Marciano sehen«, erwiderte Dr. Kearns mutig. »Ich kämpfe gegen jeden auf der Welt.«
Seitdem hat Robinson ein Comeback erlebt, jedenfalls insofern er nun wieder Mittelgewichtschampion ist. Nach dem Kampf gegen Maxim verließ er zunächst den Ring, und ein Mann namens Bobo Olsen holte sich nach einem Eliminationsturnier unter den übrig gebliebenen Nichtskönnern den Titel. Robinson kehrte dann wieder zurück und stoppte Mr. Olsen nach 2 Runden in Chicago, was wirklich nicht schlecht war. Und die Cadillacs stehen wieder bei ihm vor der Tür.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 8. Dezember 2011 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.